Apple hat seine eigene AI vorgestellt, Apple Intelligence, auf der WWDC. Und noch während der Keynote hat Elon Musk getwittert, das ist ein riesengroßes Risiko für Unternehmen und er würde das in sein Unternehmen verbieten, wenn Apple eine ganz bestimmte Sache macht. Ja, ob Apple diese eine ganz bestimmte Sache tatsächlich gemacht hat und ob es wirklich ein Risiko für Unternehmen ist, diese Frage klären wir heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hard Attack, die zweite Spezialfolge zur WWDC. Und ich bin nicht allein, ich habe mir zwei wahre Apple-Experten geholt, die sich jetzt einmal kurz vorstellen dürfen.
Mein Name ist Marc Zimmermann. Ich verantworte bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG das Kompetenzzentrum zur mobilen Lösungsentwicklung. Das heißt, alle Anwendungen auf dem iPhone, die für unsere Endkunden und für unsere internen Mitarbeiter im Konzern erstellt werden, wandern durch meinen Bereich.
Mein Name ist Patrick Geissert. Ich bin Head of Apple Platforms bei Marbon Wolf. Und mit unserem Bereich Mobile und X-Reality begleiten wir unsere Kunden dabei, unter anderem Applikationen für iOS, iPadOS und VisionOS zu entwickeln.
Ja, hallo Marc, hallo Patrick. Schön, dass ihr zu einer zweiten Folge, dass ihr da geblieben seid, weil so ehrlich kann man mal sein. Wir haben gerade die erste Folge zur WWDC aufgenommen. Da ging es um VisionOS 2, also das neue Betriebssystem für die Apple Vision Pro. Wenn euch das interessiert, dann klickt mal hier oben in die Infokarte. Da kommt ihr dann zu dieser Folge. Und auch hier nochmal für unsere ZuhörerInnen, die ganz traditionell als Spotify oder Apple Podcast hören. Wir machen das Ganze ja auch als Video und gerade bei diesen Themen rund um AI und also Apple Intelligence, das muss man vielleicht immer noch dazu sagen, dass AI für Apple Intelligence steht. Ja, zu diesem Thema und auch zu VisionOS 2 bietet es sich ja sehr an, das Ganze auch mal als Video zu schauen, weil wir da ganz viel Bildmaterial einblenden können und man, glaube ich, ein bisschen besser versteht, wovon wir hier eigentlich sprechen. So, letztes Thema war VisionOS 2. Da haben wir ja quasi geendet und gesagt, ein ganz bestimmtes Gerät wird mit dieser neuen AI nicht ausgestattet sein. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, der wird sich jetzt schon denken, um welches Gerät es sich handelt. Hättet ihr im Vorfeld, wenn ihr hättet raten müssen, welches Gerät kriegt es nicht, hättet ihr richtig geraten oder hättet ihr daneben gelegen? Patrick, was meinst du?
Ich hätte tatsächlich daneben gelegen, weil es natürlich, wenn man jetzt rein auf die, sagen wir mal, System-on-the-Chip-Architektur schaut, erfüllt die Vision Pro eigentlich erstmal die Voraussetzung. Es wird ja unterstützt auf dem Mac und auf dem iPad eben ab Apple Silicon, also sprich ab dem M1, auf dem iPhone eben nur auf dem iPhone 15 Pro. Und die Vision Pro hat ja einen M2-Prozessor, von dem her müsste ja eigentlich der Daumen hoch sein. Es liegt aber natürlich nicht nur an dem System on a Chip, ob sich On-Device Machine Learning ausführen lässt. In dem Fall scheint es wahrscheinlich größtenteils am fehlenden Arbeitsspeicher tatsächlich zu liegen, oder eben an der Performance von der Neural Engine, die eben auf der Vision Pro natürlich ganz andere Workloads bewältigen muss als jetzt auf einem iPhone, weil natürlich allgemein die Scene Understanding, also sprich die Umgebung des Nutzers in irgendeiner Form schon zu erkennen, zu tracken, da einfach essentiell notwendig ist für das Betriebssystem. Deswegen hat man da einfach weniger Luft, sage ich mal, oben raus performance-technisch, das kombiniert mit dem Arbeitsspeicher. Es gibt Aussagen von Craig Federighi, dass einzelne Features von Apple Intelligence in Zukunft auf die erste Generation auch von Vision Pro noch kommen sollen. Was das genau heißt, weiß man natürlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Aber ja, am Ende des Tages ist es offiziell nicht für die Plattform aktuell angekündigt und da hätte ich am Anfang tatsächlich nicht drauf gewettet.
Ich falle gleich mal ins Wort. Ich finde das auch tatsächlich sehr spannend, wenn man sich so die Vision Pro anschaut und die auf die Nase spannt und sich überlegt, was ist da drin? Da drin ist ja im Grunde ein MacBook Air. Und ein MacBook Air ist dadurch ausgezeichnet, dass es keinen Lüfter hat und dass es Apple Intelligence können wird. Wenn ich die Vision Pro aufziehe, je nachdem, was ich mit ihr mache, gehen ja durchaus auch schon mal die Lüfter an. Man merkt, also es ist nicht laut, es ist immer noch eine tolle Experience, aber man merkt so einen leichten Lufthauch. Das heißt, das System an sich ist ja eh alleine vom Enclosure, von der Art und Weise der Anordnung der Hardware, von dem, was sie eigentlich auch machen muss, nämlich dieses, was du auch sagtest, ne, das Verstehen der Welt außenrum, muss sie so viel leisten, dass ich der Meinung bin, dass Apple auch noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, evaluiert. Was geht denn? Weil wir hatten ja auch in dem Podcast von vorhin über diese Enterprise-APIs gesprochen. Was erlauben wir Firmen als Apple zukünftig an Funktionalitäten anzusprechen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass Apple auch sagt, okay, wir probieren das jetzt mal aus, wir gucken mal, was kommt da für Cases und vielleicht halten wir auch irgendwann mal Cases frei für Kunden. Haben sie nicht angekündigt, könnte ich mir vorstellen. Und dass das mit der Vision Pro und Apple AI dann genauso ist.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Apple AI gesprochen. Jetzt müssen wir da nochmal ein paar Schritte zurückgehen und alle abholen. Also wir haben schon mal festgestellt, auf der Vision Pro wird es nicht laufen. Und auf den iPhone-Modellen nur auf ganz bestimmten. Ich zähle zu einem der Unglücklichen, der sich letztes Jahr ein iPhone 15 gekauft hat, weil ich dachte, boah, das Update ist ja so gut, da brauche ich ja kein Pro mehr. Hätte ich das vor einem Jahr gewusst, hätte ich mir doch das Pro gekauft. Naja, Apple weiß ja, wie die Kunden dann am Ende das Geld in den Stores da lassen. Von daher, das ist schon mal die erste schlechte Nachricht. Die zweite wäre, wenn man so will, dass AI dieses Feature erstmal nur ab Herbst verfügbar ist, auch erstmal nur als Beta und auch erstmal nur auf Englisch. So, das sind erstmal ein paar Brocken, die man schlucken muss und dann kann man sagen, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, das entwickelt sich gut, irgendwann ist es auch in Deutschland da, was kann man denn damit alles machen? Und alles unter der großen Frage, ist das eigentlich ein Risiko für Unternehmen, so wie Elon Musk behauptet hat. Fangen wir jetzt mal wirklich ganz von vorne an. AI, Apple AI, was ist das, Patrick? Was hat Apple sich da ausgedacht?
Also im Prinzip, aus meiner Perspektive, ist Apple Intelligence eigentlich jetzt erstmal ein Dachbegriff für verschiedene Machine Learning gestützte Funktionen auf Apple Plattformen. Das heißt, es sind im Prinzip drei unterschiedliche Komponenten, die für verschiedene Use Cases dann entsprechend verwendet werden. Das heißt, der Hauptfokus liegt auf ihren Stärken, die Apple nun mal halt hat. Das heißt, möglichst viel auf dem Gerät selber zu machen, on device. Sie bauen ja schon seit vielen Jahren eben entsprechend auch explizite Hardware in ihre Geräte ein, um eben solche Use Cases entsprechend beschleunigt auf dem Gerät selber ausführen zu können. Das heißt, dieses On-Device Machine Learning bietet eben viele Möglichkeiten, die in der Cloud aus Datenschutzgründen eben traditionell eher schwierig sind und deswegen natürlich auch im Unternehmenskontext oftmals natürlich nicht genutzt werden können. Das heißt, was ist jetzt möglich? Das geht eben tatsächlich von Textzusammenfassungen, Texte umschreiben, besser formulieren, also solche Use Cases, die man vielleicht auch schon aus Textanwendungen kennt. Es geht aber tatsächlich auch bis hin in Richtung Gen-AI-Themen, also dass eben Bilder generiert werden können, komplett auf dem Gerät selber, ohne Cloud-Komponenten. Und das ist natürlich schon sehr mächtig und auch sehr, ja, potenziell dann natürlich macht den Unternehmenseinsatz dann von solchen Technologien auch einfacher. Sie haben allerdings noch eine weitere Komponente vorgestellt mit Private Cloud Compute, also sprich eine extrem sicherheitstechnisch aufgebohrte Variante von Machine Learning in der Cloud, was eben komplett auf Apple-eigene Hardware und Software setzt. Also sprich, sie haben spezielle Hardware, die auf Apple Silicon basiert und die ganzen Sicherheitsmechanismen benutzt, die halt auch auf den normalen Endgeräten verwendet werden. Also Secure Boot, Secure Enclave, um die ganzen kryptografischen Schlüssel sicher abzuspeichern. Bis hin zum Software-Stack, also da läuft eine speziell gehärtete Variante von iOS oder eine Kombination iOS und macOS da drauf, die wirklich auf Machine Learning reduziert ist und alle Komponenten, die potenziell Angriffsvektoren darstellen, aber für den Betrieb von Machine Learning Modellen eben nicht notwendig sind, entfernt wurden, um eben die Angriffsfläche möglichst klein zu machen. Zusätzlich wollen sie auch noch die Software, die da drauf läuft, die benutzt zum einen auch nur Apple-eigene Technologien, also Swift als Programmiersprache, die eben traditionell als sehr sichere Programmiersprache gilt. Das heißt, die Kombination aus der kompletten Kontrolle über die Hardware plus die Software, plus sie wollen die Software eben auch öffentlich bereitstellen, so dass sich die Security-Researcher entsprechend diese Software auch anschauen können und sozusagen absegnen können, okay, das, was da passiert, ist alles sicher, soweit wir das beurteilen können natürlich immer. Plus, dass sie eben auch noch natürlich die Verbindung zu den Endgeräten dann auch noch unter Kontrolle haben. Dass eben sichergestellt werden kann, dass sich Apple-Geräte dann entsprechend nur mit auditierten Software-Versionen entsprechend verbinden können. Also sprich, sie haben schon eingesehen, dass sich nicht alle Use Cases on-device umsetzen lassen. Also sie versuchen so viel wie möglich lokal umzusetzen, einfach um das Privacy-Thema möglichst erst gar nicht aufkommen zu lassen. Aber in dem Moment, wenn man wirklich abspringen muss in die Cloud, dass sie dann eben wirklich alles versuchen, so gut wie möglich zu kontrollieren und dadurch sicherzustellen, dass da eben kein Sicherheitsrisiko entsteht. Ich glaube, um jetzt auf deine Frage mit Elon Musk zurückzukommen, was er eben hauptsächlich angeprangert hat, war die Integration von ChatGPT. Das ist dann, würde ich sagen, so der dritte Layer an der Stelle, also nach On-Device und Private Cloud Compute als dritter Layer eben dann der Absprungspunkt zu ChatGPT oder meiner Meinung nach zukünftig dann eben auch sowas wie Google Gemini oder vielleicht anderen KI-Modellen. Also in dem Moment, wenn sozusagen die Apple Intelligence nicht mehr weiter weiß, weil sie für diesen Use Case nicht nicht gedacht ist, irgendein, was weiß ich, ein Gedicht zum Beispiel generieren, da bietet mir dann das System an, zu ChatGPT abzuspringen. Wobei ich mir da jetzt im Unternehmenskontext auch gut vorstellen kann, dass man das einfach deaktivieren kann. Ich glaube, für Endkunden ist es natürlich toll, weil sie komplett ohne Account oder was bezahlen zu müssen in das System ChatGPT integriert haben. Aber klar, für Unternehmenskunden muss man dann natürlich im Einzelfall überlegen, ob das ein Sicherheitsrisiko an der Stelle ist oder nicht. Soweit ich das verstehe, möchte aber selbst Apple in diesem Fall, wenn auf ChatGPT dann entsprechend verlinkt wird, sicherstellen, dass Daten eben nicht permanent gespeichert werden, persistiert werden oder auch zum Training benutzt werden. Das heißt, auch da gibt es eine gewisse Sonderbehandlung sozusagen von Apple an der Stelle. Aber klar, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich diese ganzen Komponenten natürlich auch deaktivieren lassen für den Enterprise-Einsatz, wenn man das wirklich kritisch sieht.
Das war jetzt eine sehr ausführliche und also eigentlich könnten wir jetzt schon Schluss machen. Du hast alles umrissen.
Sorry.
Mach mal.
Ich kann noch ein bisschen was ergänzen.
Ja, also ich lass es mich einmal für alle Nicht-Techies zusammenfassen. Apple sagt, vertraut uns, eure Daten sind bei uns sicher und wir haben drei verschiedene Möglichkeiten, wie wir AI jetzt auf diesen Geräten einsetzen. Du hast es schon richtig gesagt, einmal on-device, das sind dann so recht einfache Aufgaben, die dann auch auf einem iPhone 15 Pro Max Chip laufen. Dann haben wir vielleicht Anwendungen, wo Apple sagt, okay, dafür reicht der Chip nicht aus, dafür müssen wir in dieses Private Cloud Compute. Und dann haben wir natürlich nochmal als dritten Punkt ChatGPT, wobei, wie du auch schon richtig gesagt hast, das iPhone bzw. Siri ja dauernd fragt, willst du das jetzt wirklich an ChatGPT schicken? Bist du ja wirklich, wirklich sicher? Und dann muss man fünfmal Ja drücken und dann geht das auch.
Früher hat Siri gesagt, ich habe dich leider nicht verstanden, ich habe Folgendes für dich im Internet gefunden, da ist das ja schon mal besser.
Guck auf deinem iPhone nach, wenn du meine Antwort sehen möchtest. Ja, genau. Marc, wie habt ihr das bei ENBW verfolgt, als Apple Intelligence vorgestellt haben? Seid ihr aufgesprungen? Wie beim Public Viewing auf der WWDC und habe gesagt, ja, das ist unser nächstes Ding, können wir nutzen? Oder wie war eure Reaktion?
Am Anfang waren wir auch von der Gerüchtelage überrannt, weil es in den Gerüchten ja hieß, Apple macht eine Kooperation mit OpenAI. Und gefühlt fußt ja auch der Elon Musk-Tweet so ein bisschen da drauf, dass er auch davon ausging, dass diese Integration viel tiefer ist, viel mehr Richtung OpenAI geht, als wir nachher gelernt haben. Ja, ich meine, dazu vielleicht noch zwei Sätze. Ja, man hat ja keine Aussagen dazu bekommen, aber man hat ja, ich sag mal, auf dem Gerüchteflur genügend gehört, dass Apple ja auch bei Verlagshäusern beispielsweise Trainingsmaterial versucht hat zu lizenzieren, um maschinelle Netze zu trainieren. Und sie spielen halt ihren Vorteil aus. Sie sind auf Geräten, ja. Also das, was ihnen an Weltwissen fehlt, machen sie mit Kontextwissen wieder weg. Und so ist halt dieses Schalenmodell. Was mache ich auf dem Gerät? Was mache ich in der Private Cloud? Was mache ich dann vielleicht auch später mit anderen Gen-AI-Systemen wie OpenAI, von OpenAI oder Gemini? Was kann ich da drin noch erweitern? Was ich ganz cool fand, war die Möglichkeit, dass man halt als Anwendung darauf zugreifen kann. Das heißt zum einen, dass das, was Sie vorgestellt haben, halt nicht, wir sind in unserem kleinen Ökosystem und nur unsere Apps können das, sondern alle Apps, die Texte erstellen können, alle Apps, die mit Bildern umgehen können, können diese Generierungsmethoden nutzen. In der dargebotenen Form. Das heißt, wenn ich sage, ich schreibe einen Text und ich möchte den korrigieren lassen, ich möchte ihn fröhlicher schreiben lassen, keine Ahnung was, dann ist das nicht nur in der Mail-App und in der Nachrichten-App, dann ist das systemweit für alle App-Entwickler zur Verfügung. Bildgenerierung, genau das Gleiche. So etwas wie, ich habe ein Bild gemalt. Wer meine Handschrift kennt, weiß, ich kann die schön schreiben. Mein Zeichnen ist noch viel schlimmer. Ich habe die Hoffnung, dass ich damit durchaus schneller mal ansprechende Grafiken und Diagramme hinkriege, die ich dann beispielsweise in Keynote oder in PowerPoint. Ja, muss ich nicht den Copilot nutzen von Microsoft, sondern ich kriege das quasi for free von Apple mit. Das ist schon ganz cool und spannend.
Aber hättest du ein gutes Gefühl dabei, wenn du jetzt wüsstest, deine Abteilung tippt eine Mail und jagt es einmal durch Apple Intelligence mit den Quartalszahlen und sagt hier, fass mir das Wichtigste in 5 Stichpunkten zusammen?
Das Witzigste ist, du hast mich jetzt nach Quartalszahlen gefragt und ich bin jetzt rein juristisch nicht imstande zu beantworten, wie das ist, wenn du Quartalszahlen vor Veröffentlichung durch solche Systeme jagen würdest. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich in meinem Alltag ein Problem hätte, da durchzugehen und ich habe mit Quartalszahlen persönlich nichts zu tun, hätte ich im Grunde kein Problem, weil das ist kein blindes Vertrauen, aber Apple hat sich ja mit Ankündigungen und mit Transparenz darüber, wie sie mit Daten vorhaben umzugehen, bis jetzt nicht nicht häufig was zu Schulden kommen lassen. Es gab zwar mal in der Vergangenheit Fälle, wo es dann hieß, da gibt es Dienstleister, die prüfen, was ich an Siri gesagt habe, die könnten diesen Ton hören und könnten dann sagen, hat Siri das richtig verstanden, das haben sie dann ausgemerzt. Aber dieses Versprechen, das findet on device statt, das nehme ich ihnen ab. Das machen sie transparent, das nehme ich ihnen ab und ich glaube auch, dass sie ordentlich zu tun haben, diese Rechenzentren hinzustellen. Die müssen ja auch erstmal entstehen, ja. Passiert ja kein Wunder. Dieses Rechenzentrum, von dem Greg Federighi gesprochen hat, das mietest du dir nicht einfach bei Microsoft an und fährst das virtuell hoch. Da stehen ja echte Büchsen mit echter Hardware von denen. Das ist schon, glaube ich, schon eine Herausforderung auch für Apple, das erstmal im amerikanischen Raum und dann später vielleicht auch in andere Länder zu bringen, darauf dann landesspezifisch Modelle zu trainieren und das auch sicherzustellen, was sie versprochen haben. Sowas wie, ich kann auch als Administrator nicht nachgucken und überwachen, was der Patrick da jetzt reingesprochen hat oder nicht. Von der Seite bin ich der Meinung, dass Apple tatsächlich uns etwas bringt. Vielleicht nicht den heißen Scheiß in AI nach dem Motto, wir machen wir das Top-Feature, wo alle Feuerwerkskörper gezündet werden, sondern wir machen, wie sie sagen, für die Hardware stimmt's nicht, aber für die Menschen stimmt's, AI for the rest of us. Wir nutzen das, was Leute brauchen. Wir bieten das, was Leute brauchen. Und weil du vorhin sagtest, ob Firmen das abschalten können, in der aktuellen Beta kann man es noch nicht abschalten. Ich hatte vor 2 Wochen einen Vortrag in der Schule meiner Kinder über, wie man mit Apple-Geräten arbeiten kann und habe dann die Vision Pro vorgeführt.
Und lass mich raten, die Schulen waren sehr begeistert.
Also über Vision Pro waren die sehr begeistert und die Lehrer waren noch mehr begeistert, als ich den Taschenrechner gezeigt habe, wo man jetzt ja was reinschreiben kann und dann werden die Aufgaben gelöst. Aber sie waren noch viel mehr begeistert, als ich sagte, ja, und mit Apple Intelligence hast du jetzt lauter Musterschüler in Deutsch. Du hast, also da werden Fragen beantwortet, selbst wenn du ChatGPT nicht nutzen würdest, die früher die Schüler vielleicht vor Herausforderungen gestellt haben, einen ordentlichen Satz zu formulieren. Also es ist manchmal erschrecklich, was du da in Schulen siehst und dass du es Stand heute noch nicht abschalten kannst.
Ja, das wird wahrscheinlich ein spannendes Thema für die Zukunft sein, wenn es dann auch mal nach Deutschland kommt. Abschließend hätte ich jetzt noch eine Frage an euch. Also erstmal möchte ich gleich nochmal die Frage von euch beantwortet haben, ist es wirklich ein Sicherheitsrisiko für Unternehmen, nach dem, was ihr jetzt so wisst? Aber mich würde jetzt nochmal vor allen Dingen aus Unternehmensperspektive interessieren, kann man da jetzt schon irgendwie absehen, in welche Richtung das auch für Projekte, Patrick, bei euren Kunden jetzt zum Beispiel, in welche Richtung das geht? Könnt ihr davon wirklich profitieren oder ist das ein nices Gimmick und vielleicht in Zukunft gar nicht so toll, wie Apple jetzt gerade angekündigt hat?
Also zum aktuellen Zeitpunkt können wir es tatsächlich noch nicht beurteilen, weil jetzt auch in der ersten Beta eben die Features größtenteils noch nicht verfügbar sind. Also jetzt die Apple Intelligence Features explizit. Was natürlich für uns ist es aus 2 Perspektiven natürlich spannend. Zum einen für unsere Kunden, also wie können wir diese KI-Features in Zukunft in unseren Kundenapplikationen einsetzen? Da gibt's eben einen Mechanismus, App Intense nennt sich der, womit sich dann zukünftig, wahrscheinlich erst dann tatsächlich im Laufe des nächsten Jahres, Applikationen immer tiefer eigentlich dann auch anbieten können, dem Apple Intelligence System sozusagen Schnittstellen anbieten können, sodass Apple Intelligence dann mit deiner eigenen Applikation zusammenarbeitet und entsprechende Use Cases abbildet. Das ist also natürlich spannend, das heißt für unsere eigenen Applikationen oder für den Use Case, den der Kunde tatsächlich anbietet. Auf der anderen Seite ist es natürlich spannend aus Entwicklerinnenperspektive, weil wir ja natürlich jeden Tag in unseren Entwicklungsumgebungen arbeiten. Und auch da ist ja zukünftig eben jetzt KI-Features sind da integriert. Und da sind wir gerade jetzt natürlich am Evaluieren. Wir haben ja bei Marvin Wolf eben KI-Richtlinien, KI-Guidelines, die bei uns verpflichtend eben im Einsatz sind in unseren Projekten. Da sind wir jetzt gerade im Evaluieren, weil auch da gibt es wieder diese Zweiteilung in den Entwicklungswerkzeugen für die Softwareentwicklung von On-Device. Dass einem Vorschläge gemacht werden von Source Code, die an der aktuellen Stelle im Code eben sinnvoll erscheinen aus KI-Perspektive. Das passiert alles On-Device. Und es gibt noch eine zweite Komponente, die dann wieder cloud-basiert funktioniert, wo ich mir wirklich dann Unterstützung holen kann bei der Gestaltung von User-Interfaces zum Beispiel, also beim tatsächlichen Programmieren von User-Interfaces oder allgemein von Source Code. Also da sind wir gerade im Evaluieren. Was heißt das jetzt für uns? Wie ist das vereinbar mit unseren KI-Richtlinien? Wie muss das zukünftig in Verträgen mit unseren Kunden entsprechend geregelt werden? Das ist und bleibt gerade sehr spannend. Da sind wir dran. Aber diese Integration gerade in die Entwicklungswerkzeuge geht weiter, als ich das tatsächlich erwartet hätte. Und deswegen ist es natürlich sehr, sehr spannend, weil Effizienzgewinne sind für unsere Kunden natürlich immer relevant, solange sie eben die Datenschutzrichtlinien entsprechend nicht gefährden. Und genau.
Also ich nehme mal mit, da hat Apple dir noch ein paar Hausaufgaben quasi dagelassen. Marc, wie ist das bei euch? Was sagst du zu Apple Intelligence? Ist das wirklich ein Unternehmensrisiko oder Wurde da vielleicht die Eingangsthese, die wir erörtert haben, wurde da schneller getwittert als gedacht?
Also ich glaube, es wurde, wie heißt das, geäxt? Ich meine ja, mittlerweile ist ja so getwittert, ja, geäxt. Also das, da denke ich immer an Beziehungen, aber es ist ein anderes Thema. Ich ergänze zu dem, was Patrick gesagt hat. Ich finde total spannend zu sehen, dass es auch Einsteiger jetzt schneller an Bord hilft, Software zu entwickeln, dass einfache Komponenten auf jeden Fall schneller erstellt werden können in Code, als man es vielleicht vorher sich, ich sag mal, durch mühsame Arbeit hat erstellen lassen können, dass das jetzt automatisierter wird. Und das, was du auch gesagt hast, App Intense, ne? Also natürlich gucken wir nach, wie können wir die Erweiterungen sowohl in unseren Anwendungen nutzen, dass wir KI-Features in der Anwendung nutzen, aber wie können wir auch Daten aus unseren Anwendungen bereitstellen, dass man sie, wenn wir einen Kunden haben, der Apple Intelligence auf seinem Gerät einsetzt, dass wir da auch eine Option anbieten können. Das sind wir am Evaluieren und gucken. Das ist ja alles gerade am Anfang. Die erste Beta ist, wie gesagt, raus. Da ist KI noch nicht drin. Teile der Intents sind drin. Müssen wir uns anschauen. Die Frage mit dem Sicherheitsrisiko, das finde ich dahingehend witzig, weil natürlich gibst du deinen Mitarbeitern Werkzeuge in die Hand und hoffst auch, dass die Menschen mit diesen Werkzeugen anständig umgehen. Die Nicht-Konfigurierbarkeit, dass ich das nicht ausschalten kann, ist ein Thema, wobei ich jetzt nicht Angst davor hätte, Apple Intelligence freizuschalten. Aber gerade diese Anbindung von Third-Party-Gen-AI-Komponenten. Also möchte ich dem Anwender die Option lassen, Gemini, ChatGPT, wie auch immer der ganze Kram zukünftig heißen wird, anzubinden. Weil ein Anwender hat das Anrecht, meiner Meinung nach, wenn ich ihm ein Gerät zur Verfügung stelle als Arbeitgeber und sage, du kannst damit arbeiten und alles tun, was du möchtest, dass er keine Funktionen angeboten kriegt, die ein Risiko für ihn in Person, für seine Daten, Unternehmensdaten und sonst was ist. Weil ich vertraue meinem Anwender, dass er anständig damit umgeht, aber ich kann mir keine geladene Waffe auf den Tisch legen. Ja, das sollte man nicht machen. Von der Seite hoffe ich, dass es da noch einen Schalter geben wird, aber ich bin nicht wie die Leute, die das teilweise auch gerne mal durch die Presse jagen, sagen, Apple riskiert den Datenschutz, Apple hat das nicht im Blick, weil das ist nicht ausschaltbar. Wir reden von einer Beta 1, von einem Feature, das es noch nicht gibt. Wenn Apple Intelligence anbietet, dass man sich in die Beta-Liste eintragen kann, dass man das ausprobieren kann und dass dann darüber Gefahr laufen würde, mit Firmen verbunden werden zu können, dann können wir uns immer noch über die Frage unterhalten, hat Apple den Schalter drin oder nicht. Am Ende vom Tag, solange ich den Anwendern erlaube, sich die ChatGPT-App zu installieren oder über einen Browser aufzurufen, brauche ich mir keinen Kopf machen, ob ich einen Absprungpunkt in Safari habe.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Und ich glaube, wir können an der Stelle nochmal Tim Cook zitieren, der nämlich, glaube ich, am Ende der Keynote gesagt hat, this is just the beginning. Ich glaube, wir befinden uns am Startpunkt einer echt spannenden Reise und wir bleiben dann natürlich am Ball. Und ich glaube, Marc, wir heißen dich natürlich sehr gern willkommen, wenn in Zukunft wieder Neuerungen von Apple vorgestellt werden, dass du gerne wiederkommst und wir darüber nochmal sprechen können.
Würde mich auch freuen.
Danke euch.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und bewertet auch gerne unseren Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Das würde uns nämlich sehr weiterhelfen. Und wenn ihr die Folge, die wir davor aufgenommen haben, rund um Vision OS 2 noch nicht gehört habt, dann schaut mal unten in die Shownotes oder in die Videobeschreibung. Da kommt ihr direkt hin und könnt das Ganze nochmal nachholen. Vielen Dank, dass ihr da wart und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.